Meine Damen und Herren, hier spricht die Crew der USCSS Covenant. Wir sind startbereit. Bitte schalten Sie nun Ihre Gehirne aus und geben Sie Ihren Verstand beim Bordpersonal ab.
Vergessen Sie bitte alles, was Sie über sinnvolle Dramaturgie und Charakterentwicklung gelernt haben. Wir wünschen einen einfältigen Flug mit Screenshots Airlines.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
Im Weltall hört dich niemand schreien, auch nicht vor Dummheit. Dass diese Redensart der Wahrheit entspricht, das werden wir heute eventuell unter Beweis stellen, denn heute geht es um Alien Covenant, die Fortsetzung der filmgewordenen Fragensammlung Prometheus.
Kann Ridley Scott die galaktischen Kohlen aus dem Feuer holen und die Löcher in der Mystery Box stopfen? Haben die Drehbuchautoren ein bisschen Nachhilfe bekommen? Und gibt es dieses Mal neben schwarzem Schleim auch ein paar graue Zellen für die Charaktere?
Schön wär's, denn mit dieser Folge sind wir fast am Ende unserer Rückschau auf den Alien-Kosmos und da wäre es doch toll, wenn wir das Thema mit einem Highlight abschließen. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp. Und wie man aus dem Intro so ein bisschen raushören kann, hat Alien Covenant bei uns damals beim ersten Schauen offensichtlich so ein bisschen negative Gefühle hinterlassen. Zumindest ging es mir damals so, als ich aus dem Kino gekommen bin und Alien Covenant bei mir noch mehr Enttäuschung hinterlassen hat, als Prometheus das zuvor bereits gemacht hat. Deswegen war ich so ein bisschen gespannt, auch beim letzten Mal habe ich es ja angedeutet, ob vielleicht Covenant ja doch ein bisschen mehr überrascht, vielleicht ein bisschen positiver überrascht, als Prometheus das gemacht hat. Wie war denn damals, als du aus dem Kino, du hast ihn ja auch im Kino gesehen, glaube ich, als du aus dem Kino gekommen bist, deine Meinung zu dem Film, dein Gefühl, als du rausgekommen bist?
Also wer unsere Prometheus-Retrospektive gehört hat, da habe ich Prometheus ja verhältnismäßig gelobt dafür, dass er zumindest ein paar neue spannende Fragen aufwirft und eben das Alien ein bisschen in den Hintergrund rückt, was ich eigentlich eine ganz gute Abwechslung fand. War meine Erwartungshaltung jetzt nicht richtig groß. Ich hatte natürlich auch die Trailer und das ganze Promomaterial gesehen und die Vorfreude, die ist dann doch ein bisschen gestiegen. Mir ging es, glaube ich, ähnlich wie dir nach Prometheus, als ich aus dem Kino gegangen bin, weil ich wusste nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Also da waren auch wirklich die große Fragezeichen über meinem Kopf und irgendwie, ja, Enttäuschung und eine gewisse Leere. Ich habe jetzt den Film für unsere Retrospektive zum zweiten Mal gesehen und lasse mal offen, ob sich das geändert hat. Mhm. Auch hier wieder die Eingangsfrage, wenn du mit Alien Covenant mit einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre es?
Also zwei Wörter.
Schon wieder?
Ja, ich muss, also einmal ist es eine, ich sag mal, Corporate Decision, würde ich es nennen. Und das andere Wort ist ärgerlich. Oder Ärgernis, vielleicht sogar.
Ärgernis.
Ärgernis ist schöner. Wie gesagt, das andere ist so Corporate Decision. Wäre das andere. Was ist denn dein Schlagwort, mit dem du es beschreibst?
Warum?
Warum?
Warum? Warum? Ja. Warum? Ja. Mhm. Einfach nur warum.
Okay.
Was wurde aus dem Alien-Franchise gemacht, dem wir jetzt auch so langsam den Rücken kehren?
Betonung auf Scheiß.
Ist ein bisschen übertrieben, aber es ist schon ein bisschen schade, was so draus gemacht wurde. Das muss man schon sagen. Und wir haben jetzt fast unseren Alien-Marathon beendet. Es gibt ja noch eine Versoftung, eine gute Versoftung, die wir besprechen werden. Aber mit Alien Covenant haben wir erstmal die filmische Reihe dann komplett abgeschlossen. Es hat Spaß gemacht, aber ich bin auch froh, dass wir in Zukunft auch mal was anderes dann besprechen werden.
Hat so eine gewisse Erschöpfung, so eine gewisse Erschöpfung macht sich dann auch breit, ne?
Ja, gewisse Xenomorph-Erschöpfung. Egal wie geil das Viech aussieht, irgendwann kann man es halt auch nicht mehr sehen. Ne?
Aber das ist ja schon mal, um so ein bisschen vorgreifend, Xenomorph-Erschöpfung, denn wir haben ja wirklich jetzt im Titel auch das Alien wieder drin. Prometheus oder Prometheus hat das ja ganz bewusst, war damit die Entscheidung, das rauszulassen im Titel, eben nicht als Teil der Alien-Saga so zu bewerben. Und hier ist es ja wirklich sehr bewusst wieder reingenommen worden, was sich auch im Film selber dann bemerkbar macht.
Ja, klar, da ist wahrscheinlich eine Corporate-Entscheidung.
Unter anderem, ja.
Aber bevor wir da jetzt nochmal näher drauf eingehen, einmal wie immer schnell die Fakten. Wir reden über Alien Covenant, der hat keine wunderbare deutsche Ergänzung, der heißt einfach nur Alien Covenant. Ist am 18. Mai 2017 in Deutschland rausgekommen und einen Tag später in den USA. Hatte ein Budget von 97 Millionen US-Dollar, also circa 30 Millionen weniger als Prometheus. Und ein weltweites Einspielergebnis von 241 Millionen US-Dollar. Also der am wenigsten erfolgreiche Film der Alien-Reihe. Hat eine Länge von 122 Minuten und eine sehr verdiente FSK von 16. Auch hier hat Ridley Scott wieder die Regie geführt. Das Drehbuch hat John Logan geschrieben, mit dem hat Ridley Scott auch schon unter anderem bei Gladiator zusammengearbeitet und der hat auch das Skript zu Last Samurai und Hugo Cabré geschrieben. Und das hat er zusammen mit Dante Harper gemacht. Produziert wurde der Film, wie auch die Vorgänger von David Giler und Walter Hill, dann noch Ridley Scott, Mark Haffem und Michael Schäfer. Die Kamera auch hier wieder von Darius Wolski, der Schnitt auch hier wieder von Pietro Scalia und die Musik diesmal von Jed Kürzel. Der Cast. In der Hauptrolle haben wir auch wieder, wie in Prometheus, Michael Fassbender als David, / Walter. Dann haben wir Catherine Waterston, die spielt Daniels. Die sollte witzigerweise ursprünglich von Rebecca Ferguson gespielt werden, aber die musste absagen, weil die im selben Jahr einen ähnlichen Film gemacht hatte, einen ähnlichen Sci-Fi-Horror, Life, der ja auch viele Alien-Anleihen hatte und gar nicht mal so verkehrt ist. Erinnerst du dich noch an den?
Nicht gesehen und noch nie gehört.
Nee, guck dir den an, der macht okay. Spaß.
Sagt
doch
mir gar
nichts. Ist schlecht. Okay. Mit Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds.
Okay.
Gar nicht, nee, das geht nicht schlecht. Wie war besser als Covenant. Spoiler. Oh. Dann haben wir noch Billy Crudup, der spielt Christopher Oram. Wir haben Danny McBride, der spielt Tennessee. Damien Bichir, der spielt Sergeant Loeb. Carmen Eyogo spielt die Frau von Billy Crudup, Kareen Oram. Weiter erwähnenswert wären noch in einer kleinen Nebenrolle und auch im Promomaterial ganz schön gefeatured James Franco, der den Captain der Covenant spielt. Guy Pearce tritt noch in einer kleinen Rolle auf als Peter Weyland. Und der Xenomorph wird diesmal gespielt von Javier Botet. Den kennt man auch aus einigen Horrorfilmen. Der hat nämlich auch in Wreck, Mama oder Conjuring 2 ist er nämlich in Monsterkostüme diverser Couleur geschlüpft. Ja, der Rest des Casts ist, ich will jetzt nicht alle abfrühstücken, dann blutet ihr aus den Ohren. Deswegen machen wir hier mal einen Punkt. Genau, das ist der Cast von Alien Covenant, der grobe.
Ja, ich denke auch, dass das reicht erstmal, weil wir haben es natürlich auch mit viel Kanonenfutter zu tun in dem Film.
Ganz genau.
Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Und zwar folgt Alien Covenant der Crew des Raumschiffs USCSS Covenant, das auf dem Weg zu dem weit entfernten Planeten Auriga 6 ist, um dort eine neue Kolonie zu gründen. Und die Fracht ist überaus kostbar, denn die Covenant transportiert 2000 Kolonisten im Hyperschlaf und darüber hinaus unzählige menschliche Embryonen. Und auf der Reise empfängt die Crew, die aus mehreren Ehepaaren besteht, ein menschliches Signal von einem unbekannten und offenbar unbewohnten Planeten. Doch der Schein trügt, denn neben fremdartigen, parasitären und überaus tödlichen Wesen, die das Erkundungsteam dann auch schlagartig dezimieren, trifft die Mannschaft der Covenant auf den Androiden David, den wir bereits in Prometheus kennengelernt haben. Und die friedliche Erkundungsaktion verwandelt sich schlagartig in eine Rettungsmission, denn David war nicht untätig in den letzten 10 Jahren und hat Gott gespielt und seine Schöpfungen bedeuten Tod und Verderben. Also wieder ein klassisches Alien-Konzept. Dezimierung einer Crew im Weltall auf einem anderen Planeten.
Mal ganz was Neues.
Was ganz Neues. Ich musste auch beim, ich war mir auch beim Schreiben des der Zusammenfassung, da ich so, das habe ich doch genau so neulich schon mal geschrieben. Also und man merkt das ja nicht nur am Titel, sondern jetzt auch in der Zusammenfassung, dass sich dieser Film stärker an den ersten drei Filmen oder ersten vier Filmen orientiert als Prometheus. Also es ist mehr oder noch stärker Back to the Roots, was wir hier bei Alien Covenant erleben dürfen, erleben müssen.
Ja, Ridley Scott wollte den Film ja auch wieder mit dem Xenomorph widmen, weil der Backlash von Prometheus, der war ja auch recht groß. Und er hatte dann die Hoffnung, dass das den Fans besser gefallen würde. Und deswegen hat er den Xenomorph da auch wieder prominenter mit eingebaut. Und der Film sollte ja zuerst Alien Awakening heißen, dann Alien Paradise Lost. So ist er auch damals ins Marketing gegangen. Und paar Monate vor Release wurde dann in Alien Covenant umbenannt. Also ich verstehe halt auch diesen, ich verstehe diesen Titel nicht. Also Paradise Lost hätte doch irgendwie auch nochmal besser gepasst. Aber oder von mir aus auch Awakening passt besser als Covenant, als einfach nur der Titel des Raumschiffes. Also ich, das ist ja genauso wie jetzt bei Romulus auch, ne? Ich finde das immer, das wirkt so generisch. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, gut, ich meine, in dem Fall ist es ja wieder irgendwie ein biblisches Konzept. Also dieses Covenant ist irgendwie eine Art Vertrag zwischen Gott und den Menschen. Und ich nehme an, daher rührt das. Ja, irgendwie. Okay. Ich bin, was das jetzt betrifft, nicht so bibelfest, aber ich meine, das hat irgendwas mit dem, steht irgendwie im Alten Testament, wird das erwähnt. Vertrag zwischen Gott und der Menschheit.
So, so. Dann weißt du mehr als ich.
Was natürlich zu diesen religiösen Themen, die auch wieder in dem Film so ein bisschen, nicht so stark wie bei Prometheus, aber hier auch wieder auftauchen.
Gut, dann macht es natürlich Sinn. Aber der Film sollte ja auch ursprünglich mit Shaw, die wir ja als Hauptprotagonistin eigentlich ganz gut etabliert hatten in Prometheus, fortgeführt werden und sollte auf den Planet der Engineers gehen, wo ich auch damals dachte, als ich den das erste Mal gesehen habe, Covenant, das ist der Planet der Ingenieure, der Konstrukteure, ist er aber nicht, hat Ridley Scott vor kurzem nochmal bestätigt, also okay. Auch da wurden wir wieder im Dunkeln gelassen, es ist wohl eine Kolonie der Ingenieurs.
Sind es die Ingenieure oder sind es...
Nee, das sollen die wohl nicht sein, habe ich zumindest gelesen.
Genau, es sind irgendwelche Schöpfungen der Ingenieure, ne? Auch die so nach dem...
Ja, genau, eine Ebenbild Kolonie halt, ja. Der Menschen.
...gemacht sind.
Genau.
Okay.
Ja, und der Film sollte auch wieder so eine Art Frankenstein über das Erschaffen einer neuen Kreatur werden und auch wie schon Prometheus, ein Mix aus Horror und philosophischen Elementen. Und man kann sagen, der Horroranteil ist in diesem Teil tatsächlich ein bisschen größer als in Prometheus. Der Grusel, da können wir später drüber reden. Der Film wurde in Australien gedreht. Das war die Kulisse vor allen Dingen für den Planeten, auf dem die landen. Und auch in Neuseeland. Und Ridley Scott wollte ursprünglich auch wieder in 3D drehen, da ihm das in Prometheus gut gefallen hat. Aber die Produzenten hatten ihm davon abgeraten, weil sich der Trend wohl doch nicht, oder es ist, war zumindest ersichtlich, dass sich der Trend nicht so wirklich durchsetzt und sieh an, wo wir heute sind, 3D ist immer noch ein Ladenhüter. Also von daher hätte es keinen Mehrwert gehabt. Und ja, was noch ein Novum ist, dass Michael Fassbender jetzt in dieser Alien-Verfilmung zwei Rollen gleichzeitig spielen musste und das hat natürlich auch dann in der Produktion und hinter der Kamera für einiges an Aufwand hat das geheißen und vor allem was den Kampf am Ende da angeht, wenn die gegeneinander kämpfen, musste Michael Fassbender jede Choreografie zweimal dann machen und sich das alles irgendwie so merken. Dafür, dass das so hektisch geschnitten ist, oder sich nachher gedacht habe, wofür habe ich mir die ganze Mühe da gemacht? Aber ja. In der Flötenspiel-Sequenz klappt das wirklich sehr gut. Das muss
da
man sagen.
Da hat es sich dann bezahlt gemacht.
Ja, das haben die ja mit Motion Rigs und so gedreht. Das war eher im Kenny Valley statt im Uncanny Valley.
Genau.
Absolut.
In Kenny Hill.
Looking at you, Ash. In Romulus.
Oh ja.
Hast du das schon wieder verdrängt, oder?
Ja. Aber
ja, ich auch, tatsächlich.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe, weil jetzt diese ganzen im Internet jetzt überall bei YouTube die ganzen Reaction-Channels auf Romulus jetzt reagieren. Man kriegt jetzt immer die ganzen Hinweise. Und da habe ich nochmal über diesen Film nachgedacht. Und dann dachte ich, wäre eigentlich schlau gewesen, weil es ja keinen, das kann man jetzt spoilerfrei sagen, es gab ja keinen dritten Teil der Prometheus-Trilogie, die mal angedacht war, oder was auch immer, wie viele Teile. Und es wäre eigentlich gar nicht doof gewesen, einen David auf dem Schiff zu haben, statt einem sehr schlechten Ash.
Absolut, ja. Stimmt.
Also es hätte irgendwie, ich habe das total so, Sinn. Das
war, aber dann ja, hast du nicht die Member Berries so stark getriggert.
Ja, aber das wäre halt einfach so ein kaputter David, oder noch nicht mal kaputter David, ne, sondern der David, der halt immer noch irgendwie seine Züchtung da betreut und für
Wayland irgendwie wieder arbeitet. Müsste der Walter sein. Müsste ein Walter sein, glaube ich.
Ja, aber David ist ja derjenige, der quasi überlebt hat. Also,
ja, aber ne? Das ist ja einfach also, nur so ein Protokoll-Droide bei Romulus.
Ja.
Also vom Typ Ash. Aber das müsste ein Typ Walter sein.
Aber wenn man sagen Walter würde, also David hätte, ne, also überlebt ja, ne, und macht dann irgendwas mit dem, wir sind jetzt hier knietief im Spoiler-Territorium schon. Stellt dann was an mit den ganzen armen Leuten im Hyperschlaf. Und ist halt quasi immer noch, also sozusagen der Chef an dieser Romulus-Forschungsstation wäre er gewesen. Warum nicht? Also irgendwie so eine Verknüpfung, ne?
Ja, jetzt wo du es sagst, wäre das viel besser gewesen. So hätte man zumindest weil mit Romulus macht man Prometheus und Covenant eigentlich obsolet.
Ja.
Und das finde ich, und deswegen erschließt sich mir der Sinn von Prometheus und Covenant nicht jetzt in der Retrospektive und von Romulus auch noch nicht so wirklich. Also, weil Romulus ja auch eigentlich nicht viel zu sagen hatte. Es war solide Unterhaltung und das war's.
Ja, ich meine, zumal man auch einen Michael Fassbender ja immer noch locker als David hätte irgendwie einbauen können. Der sieht ja immer noch genauso aus. Und,
aber ich glaube, da wärst du nicht mit denen, das hatte Romulus für ein Budget 80 Millionen. Ich glaube, da also mindestens 10 Millionen oder so hätte er sich das kosten lassen. Ist ja immer noch ein haushoher Name, der Mann. Zu Recht.
Ja, ich meine, hätte.
Fahrradkette, genau.
Fahrradkette und so weiter.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid. Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da. Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Zurück zu Covenant. Noch kurz, was das Marketing betrifft. Auch hier, finde ich, war das fast noch besser als bei Prometheus. Ich weiß nicht, ob du diese drei Promo-Clips damals gesehen hast oder jetzt auch nochmal die angeschaut hast. Da gibt es ja drei an der Zahl. Zum einen Meet Walter. Das ist quasi so ein Produkt, so ein Hochglanzvideo. Und das ist auch gar kein Verweis zu Covenant. Das ist wie so eine Werbung gemacht, wo wir die Entstehung von Walter sehen, also dem neuen Androiden-Typen. Sehr schick, unbedingt mal angucken auf YouTube. Dann sehen wir einen kleinen Promo-Clip, The Crossing. Tatsächlich Noomi Rapace auch wieder. Also Dr. Elizabeth Shaw aus Prometheus. Und dann sehen wir halt auch, dass sie David zusammengeflickt hat und dann in den Kälteschlaf geht. David bringt sie in den Kälteschlaf und in der Zeit, wo die dann auf dem Planeten fliegen, schmiedet der David dann wohl seinen Plan. Er hat ja ganz schön 4 Jahre dazwischen. Und dann gibt es noch einen richtig coolen Clip, den ich mir jetzt wirklich kurz vorher nochmal angeschaut habe. Der heißt The Last Supper. Das ist quasi die Sequenz, bevor die Crew der Covenant in den Kälteschlaf geht. Das ist so ein knapp 5-minütiger Clip, wo auch James Franco tatsächlich eine Sprechrolle hat, der ja hier prominent auch gefeatured wurde und zu dem Zeitpunkt, wo der Film rauskam, 2017, neben Michael Fassbender, würde ich sagen, der größte Star eigentlich ist auf dem Papier.
Ja.
Und die Szene, schaut euch die nochmal an, es ist mir sowas von schleierhaft, wieso sowas aus dem Film geschnitten wird. Weil es ist so, dass in dem Film dir die Charaktere sowas von scheißegal sind, weil die so dumm geschrieben sind und so eindimensional. Und hier lernst du die Crew halt zumindest mal so ein bisschen kennen. Die flachsen ein bisschen rum, es wird kurz emotional und man lernt ja nichts über die.
Also meinst du etwa, das wäre gut gewesen für die Hauptfigur, wenn man ihren Ehemann kennengelernt hätte, um den sie trauert?
Ja. Wäre ganz gut.
Okay. Ja, bleiben wir doch mal bei den Charakteren, weil ich jetzt beim erneuten Gucken, ich wusste es nicht mehr, dass die, dass das alles Paare sind. Ich wusste, dass Daniels und der Franco verheiratet sind. Aber dass hier Demian Bichir und hier sein, also dass der zum Beispiel mit dem anderen verheiratet ist, mit dem Typen, also ein schwules Paar sozusagen, wusste ich nicht mehr, weil man es auch, und das ist ganz schlimm, überhaupt nicht merkt im Verlauf des Films. Also es verliert ja jeder seine bessere Hälfte im Verlauf des Films. Und man hat das Gefühl, es macht überhaupt keinen Unterschied. Nee, es gibt immer so einen kurzen Trauermoment. Also auch hier Danny McBride.
Du würdest deine Frau auf dieser Mission verlieren.
Ja.
Dann wird er mal so kurz getrauert. Ach, back to business.
Ja, also es ist wirklich, ich finde das gerade bei Tennessee irgendwie, da haben wir diese dramatische Szene und danach, yay, dann wird wieder der Hut angezogen. Also es ist alles so ein bisschen wurscht. Und ich finde auch, das ist auch ein Film der verpassten Chancen. Tatsächlich, weil da sind so Sachen drin, mal wieder, weil ich finde dieses Thema, dass man Paare nimmt zu dieser Besiedelung und die Paare, die Crew zusammenstellen, ist ja total spannend. Das hätten da, ich dachte auch die ganze Zeit, eigentlich müssten da so Szenen kommen, wo jemand, um seinen Partner zu retten, etwas tut, was die anderen vielleicht gefährdet. Also zum Beispiel, der Partner ist infiziert, er lässt ihn trotzdem rein, obwohl Quarantänevorschriften verletzt werden. Aber dass das Paare sind, ist vollkommen egal. Es hat keinen Einfluss auf irgendwas.
Nein. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Man kann die ja eigentlich gar nicht so richtig charakterisieren, oder? Also, ich finde, die Catherine Waterston ist ja keine schlechte Schauspielerin, aber die ist ja sowas von blass und ich verstehe, ich verstehe einfach nicht. Und das ist, wir haben es in der letzten Folge schon angeteased. Warum machen die denselben Fehler, meiner Meinung nach, wie bei Alien 3, dass die liebgewonnene Figuren wie Hicks und Newt einfach offscreen wieder töten, wie die Elizabeth Shaw? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum die rausgenommen haben. Ich habe auch nirgendwo was gefunden, ob es da irgendwie Konflikte gab oder so, weshalb die da nicht mitspielen wollte. Weil die haben ja Szenen mit ihr gedreht. Es war jetzt nicht so, dass sie dann gesagt hat, so, nee, bitte haltet mich da komplett raus. Das Einzige, was wir von ihr in dem Film sehen, ist ihre Leiche mit einem aufgerissenen Torso, wo David dann herumexperimentiert hat, was halt auch super hart ist, wenn man überlegt, dass er sagt, sie war seine große Liebe oder seine Liebe, er war verliebt in sie, so hat er es ja gesagt, ne? Mhm. Und dann hat sie ja, man erfährt ja auch nicht, wie er die umgebracht hat, so richtig. Oder?
Nee, aber ich muss auch sagen, im Gegensatz zu Alien 3, also ich habe zu der Shaw nie so eine richtige Bindung gehabt. Ich fand es eher ärgerlich irgendwie, dass es so eine Auslassung in der Story ist. Also es war jetzt nie, ich finde, das ist eine fiese Szene und ich finde auch diesen Hintergedanken sehr unangenehm. Aber das war irgendwie, man nimmt das so hin, so ein bisschen, ne? Weil der Film da eh schon so in sich zusammengefallen ist, komplett in dem Moment. Das ist so, ich finde auch, das ist so ein Film der Behauptungen. Es werden immer so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, Oram, der Captain, der dann zum Captain wird, der diesen Konflikt hat und dann sagt er so, ja, mein Glaube, ich werde nicht ernst genommen wegen meines Glaubens. Und das kommt irgendwie auch nie wieder so richtig zu tragen,
dass der Glaube
ein Problem ist und dass der auch nicht ernst genommen wird. Und der hat ja so einen Mini-Konflikt mit Daniels. Aber auch das ist so, dass er nicht fähig ist offensichtlich oder dass die anderen das so sehen. Normalerweise würde sich das ja, entweder würde man merken, also ich meine, man sieht nachher, wie unfähig der Mann ist, aber man würde es ja irgendwie sehen im Zusammenspiel mit der Crew. oder mit Daniels nochmal, dass er irgendeine ganz schlechte Entscheidung oder vielleicht trifft er am Ende eine super Entscheidung und kann es doch. Oder sein Glaube macht irgendwas mit ihm, weswegen er XY. Oder was ich auch ganz seltsam fand, David und Walter im Gespräch und dann sagt er irgendwie, also David, wie du schon erwähnt hast, ich habe sie geliebt, so wie du auch Daniels liebst.
Hä?
Und ich dachte so, wä? Hä? Wo kommt denn, also wo kommt das denn zu tragen? Gar nicht. Also es gibt zwischen den beiden, ich finde ja eher, der Walter ist ja so ein bisschen kühler, ein bisschen roboterhafter noch, so. Aber man hat, also hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass zwischen denen irgendwie was passiert oder Walter irgendwie über einen Bewacher hinaus da irgendwie was empfindet? Also ich null. Und ich habe mich auch gefragt, woher David diese Vermutung hat.
Weil das Skript ihm das gesagt hat, nehme ich an.
Ah, ach ja, ja, ja.
Ja. Also generell ist der Film ja, also die Figuren in diesem Film, wenn man sie jetzt mal so nennen mag, die treffen ja Entscheidungen, da ist Prometheus ja fast ein Meisterwerk gegen. Also
das sind ja super Brains dagegen.
Super, ja, wirklich richtige Brains. Weil, überleg mal, du, die haben um die 2000 Kolonisten, also Menschen an Bord, und deren Ziel und Mission ist es, auf diesen Planeten zu fliegen, wo sie, ich weiß nicht mehr, 7 Jahre oder so hinbrauchen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf. Und alles geplant, und die haben wohl ewig geforscht, um diesen Planeten ausfindig zu machen, der perfekte Bedingungen hat und ähnliche Bedingungen hat wie bei uns auf der Erde. Und dann hören die einmal Country Road von John Denver und denken, ah, da ist er auch gar nicht so schlecht. Und das ist ja viel näher. Dann gehen wir doch dahin und gefährden das Leben von 2000 Kolonisten und unserer dummen Crew. Und was machen wir? Wir gehen auf diesen fremden Planeten und ziehen einfach keine Helme an. Mal wieder.
Ja, aber die haben doch so Hüte an.
Ach so, ja, die beschützen die natürlich vor allem Möglichen. Also ich meine, bei Prometheus hatten sie ja zumindest noch die Helme auf und haben dann in einer extrem dummen Sequenz die Helme ausgezogen. Aber hier, ich habe mich damals im Film gefragt, sag mal, ist das ein Film von Uwe Boll oder warum machen die das? Also warum hat sich da keiner gedacht, wir bringen mal wenigstens eine kleine Prise Realismus da rein und wenn wir einen fremden Planeten betreten, müssen wir erstmal so vorsichtig wie irgendwie möglich sein. Das ist doch einfach nur Hanebüchen, da fällt einem noch nichts mehr zu ein. Und dann, von Quarantäne haben die Leute da auch noch nie was gehört, ne? Die Frau von dem, die Carmen Eyogo, die wird dann angekotzt von dem, dem das Pathogen da ins Ohr fliegt. Und der ist das halt auch so ein bisschen Wumpe, ne? Also auf die Medizinstation. Und da wird es ja dann noch schlimmer. Da wird es ja dann schon fast Slapstick.
Also, es wäre ja total schlau gewesen, weil es gibt ja diesen Konflikt zwischen Daniels und Billy Crudup. Es wäre ja schlau gewesen, wenn man zum Beispiel aus diesem Konflikt raus, also Daniels sagt, wir können auf keinen Fall auf dem Planeten landen. Und Oren sagt, ich möchte nicht, dass ich als Chef, als Captain hinterfragt werde, oder er kriegt Druck von den anderen. Ne, er sagt ja, keiner will wieder in diese Schlafkammer, aber das wird so ein bisschen so angedeutet. Aber wenn man das so inszeniert hätte, dass er sich sozusagen unter Druck gesetzt fühlt als Kapitän und das deswegen durchsetzt, so aus der Figur heraus, hätte man sagen können, okay, aber so ist es wirklich so es wird so mir nichts, dir nichts entschieden. Ne, das ist so, man hätte das ja irgendwie erzählen können. Oder man hätte genauso gut auch bestimmten Weg finden können, wenn die auf dem Planeten landen, dass die Helme anhaben und der Helm irgendwie kaputt geht und das Zeug dann da reinfliegt. Also es gibt ja Möglichkeiten. Ne? Es gibt so viele. Und ich muss aber sagen, um jetzt ganz kurz nochmal so einen Sprung zurückzumachen. Ich finde, bis zu dem Moment, wo der, mal abgesehen von den fehlenden Helmen, Aber bis zu dem Moment, wo der Neckburster oder Spinebuster oder wie auch immer, Burster, wie auch immer das Vieh heißt, rauskommt.
Neomorph.
Hat mir der Film der Neomorph aus dem Rücken, hat mir der Film außerordentlich gut gefallen.
Außerordentlich?
Ich fand den Einstieg mit Wayland und David richtig gut. Mhm. Weil das ja so auf so ganz...
Hat ich auch vergessen.
Ja, total komprimierte Art und Weise, so diese Machtspiele, ne, zwischen den beiden. Durch so einzelne Sätze.
Ja, auch die Motivation von David so ein bisschen. Da hat sie so ein bisschen Futter bekommen.
Ja, vor allem wie David dann sagt zu ihm so, ja, aber ich werde ewig leben, du gehst hops. Ne? Und dann Wayland dann direkt wieder versucht so die Machtposition. Er sagt, ja, dann hol mir doch mal jetzt meinen Tee, Sklave. So.
Mhm.
Fand ich super. Ich fand auch... Auch wenn es natürlich doof ist, dass man von James Franco nie irgendwas gelernt hat vorher. Aber ich mochte so diesen ganzen Einstieg, dass es direkt relativ drastisch losgeht. Hat mir gefallen. Ich mochte auch die Landung auf dem Planeten, weil ich finde, der Planet sieht saugeil aus. Also so dieses Ganze mit den Wasserfällen und der Raumstation. Also ich finde, der hat am Anfang, hat der Film irgendwie eine gute Geschwindigkeit. Es geht relativ schnell so zur Sache. Ich mag auch diesen Blick da rein ins Raumschiff. Mit den Kolonisten. Ich war überrascht, wie gut mir der Einstieg gefallen hat. So, der war irgendwie bis, ja, ab dem Moment, wo dann, ich finde auch die Szene mit dem, wo das Alien da aus dem, den Neomorph aus dem Rücken kommt, gefällt mir. Bis auf vielleicht den Slapstick mit dem Ausrutschen auf dem Blut. Aber danach, dann ab dem Moment, so. Aber wie gesagt,
Einstieg. Also ich würde jetzt nicht sagen außerordentlich gut, aber der Einstieg auch, also nicht ganz so stark wie bei Prometheus, habe ich den empfunden, aber auch, wir haben es ja immer noch, wir sagen es immer gebetsmühlenartig, wir haben es ja mit einem Film, der inszeniert ist, von Ridley Scott zu tun. Und natürlich sieht der Film bombastisch aus. Das ist ja überhaupt keine Frage. Der sieht auch später noch verdammt gut aus. Aber man lässt sich halt so ein bisschen davon blenden. Ne? Also ich trotzdem, also als ich eben diese Szene hier, The Last Supper, gesehen habe, dachte ich mir auch, die hätte man dann noch irgendwie da. Macht das den Film schlechter, wenn er jetzt 4 Minuten länger ist und man
nein,
sowas dann noch mit reinquetscht? Ja, aber im Grunde genommen gebe ich dir recht, dass der Film dann in alle Einzelteile zerfällt. Für mich ist der ab dem Zeitpunkt in alle Einzelteile zerfallen, wo die halt ohne Helme auf den Planeten gehen.
Ja, das habe ich schon irgendwie einfach hingenommen, weil ich wusste es ja noch vom Kinobesuch, aber ich dachte, okay, das nehme ich jetzt mal hin. Der Rest hat mir jetzt irgendwie gut gefallen. Ich wollte noch wegen komischer Entscheidungen auch nochmal sagen, ich habe gelesen, Ridley Scott wollte diese Einstiegsszene, wollte der rausschneiden ursprünglich. Und da denke ich auch so, warum? Also der Cutter hat dann gesagt, auf gar keinen Fall, die können wir auf gar keinen Fall da rausschneiden. So. Und also weil die ist so wichtig für alles eigentlich. Also manchmal fragt man sich, was mit den Leuten los ist.
Ja, weil er hat 2 Jahre vorher, 2015, der Marsianer gemacht und da auch mal wieder gezeigt, hey, er hat es immer noch drauf, Ridley Scott. Und dann sowas hier, ne? Das ist es ist einfach, aber gut, ich meine, er hat ja auch eine literarische Vorlage gehabt bei der Marsianer, vielleicht liegt es daran.
Ja.
Aber diese Szene mit dem, also gibt's denn, oder gibt's irgendjemand, der da Arzt ist oder Mediziner oder so, weil die Frau vom Tennessee, die wird ja als einzige da auf diesem Dropship da zurückgelassen und die soll dann in der Medizinstation da so ein bisschen supporten. Weil einer von den Soldaten, nenne ich jetzt einmal, sich infiziert hat. Und warum ist das Pathogen nicht bei den anderen in die Ohren geflogen? Weil die Plottarme haben? Kannst du mir das erklären?
Ja, vielleicht, weil die auf keinen Pilz gehüpft sind, wo das rauskommt.
Ja, aber das kann ja dann trotzdem sich, also ich meine, die Carmen Ejogo, die war ja nur ein paar Meter entfernt. Das hätte ja auch seinen Weg dahin finden können. Aber egal. Aber wie die wirklich dann, wie unfassbar dumm die sich da anstellen. Mhm. Und dann wirklich, wenn einer auf der Blutspur ausrutscht, okay, geschenkt. Ja. Aber dann das zweite Mal, also da muss man halt schon schmunzeln, ne? Und in einem Alien-Film bei so einer brutalen Szene schmunzeln, das nimmt natürlich jedwede Glaubwürdigkeit oder zumindest jedwede. jeden Punch daraus. Es ist einfach, es ist, und dann klemmt sie sich noch den Fuß ein. Und dann wird es ja richtig dumm. Warum liegen da diese Kanister gefüllt mit irgendwas Entflammbaren, sage ich jetzt mal. Und sie ballert einfach wie so eine Bekloppte darum und sprengt sich da selbst. Also es ist doch...
Das ist wie die roten Fässer in Videospielen, die dann immer da stehen.
Ja, so. Bloß nicht treffen. Ah, oh, scheiße. Ja,
also ich glaube, die...
Game over.
Eine von denen ist anscheinend Paramedic. Warte mal. Upworth. Welche war das denn? Rick's Wife. Wer war denn Rick? Also eine von denen ist anscheinend sowas wie eine Ärztin. Oder zumindest Sanitäterin.
Ach, die Kelly Hernandez, die ist aber auf dem Schiff oben.
Ja, ja, das ist natürlich ärgerlich.
Beim Knicknack unter der Dusche.
Ah ja, genau, stimmt. Am Ende stimmt, kriegt. Die Knicknack-Szene.
Wobei die Szene ist gut inszeniert.
Ja, dann kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ich finde allerdings, also ich finde ihr Neckburster, der Neomorph, der aus dem Rücken kommt, die Szene, ich finde die halt gut, weil die überrascht. So, und die ist halt wirklich fies, also die ist wirklich unangenehm anzuschauen. Und ich finde, das war irgendwie, damals fand ich, war das ein guter Schocker. So, also auch wie es gespielt ist, ne, von dem Darsteller. Allerdings, weißt du zufällig, hast du mal ein Making-of gesehen, der Neomorph, der da rauskommt, ist der rein CGI oder ist der irgendwie?
Das ist ein Mix gewesen. Der Schauspieler hatte so eine Prothese auf dem Rücken. Ja.
Okay.
Und das ist ein Mix aus Practical und CGI. Und der Neomorph, der dann da auf dem Boden, ich glaube, der noch ganz klein ist, der wurde auch wieder von Puppeteers animiert, also bewegt. Und dann mit CGI dann noch so ein bisschen poliert.
Ja, weil der sieht so ein bisschen shitty aus, finde ich. Der hat bei mir so ein bisschen Alien 3-Vibes ausgelöst. Also irgendwie, deswegen dachte ich auch, so ein bisschen Puppe und ein bisschen Schnodder dann irgendwie mit CGI ergänzt. Also der war nicht so 100% überzeugend. Also gerade wenn der rennt, so irgendwie so, naja, geht so.
Ja. Der Neomorph, genau.
Warum fällt der Film ab dem Moment auseinander? Für dich?
Weil ich überhaupt nicht weiß, wo die Reise so richtig hingeht. Weil ich ab dem Zeitpunkt schon jedwede Glaubwürdigkeit der Figuren einfach nicht mehr hinnehme. Mhm. Weil die treffen dann, natürlich kommen dann die zwei Neomorphs, die dann, der eine schlüpft aus dem Mund, der andere aus dem Rücken. Mhm. Warum? Varianz, deswegen?
Ja.
Ja. Werden dann da dezimiert in einer Sequenz, wo ich irgendwie an Lost World so ein bisschen denken musste, wo die Raptoren da bei Nacht kommen.
Ja.
Auch auf so einem
so einem Gras.
Feld mit hohem Gras. Und schwuppsiwupps kommt David mit, David hat die Haare schön, kommt heran und die vertrauen dem halt instant, obwohl der halt super shady ist und da in seinem Umhang steht. Klar, ich würde halt auch erstmal vor den Viechern abhauen, ja. Aber ich würde dann, also mal so ein bisschen Zweifel und Zwietracht zwischen den Figuren, so nach dem Motto, weißt du eigentlich, wer ist das? Wollen wir dem vertrauen und so? Mhm. Sowas sagen die ja auch gar nicht, ne? Die laufen da ihm blind hinterher, laufen an zehntausenden verkohlten Leichen vorbei. Was denn hier passiert? Ach so, ja, als ich mit der Frau Shaw kam, haben wir aus Versehen das Pathogen freigesetzt. Ja, die sind dann halt hops gegangen. Komm, folgt mir weiter. Super vertrauenserweckend auch, ne? Ja, und dann treffen David und Walter aufeinander. Diese Szene ist ja einfach nur maximal cringe und ist ja auch I'll do the fingering. Erstmal, warum ist diese Szene da drin? Weil David Walter testen möchte, ob Walter auch was erschaffen kann, kreieren kann. Also er testet ihn ja schon so in gewisser Weise. So, bist du einer von mir? Oder haben sie sich so programmiert, dass du halt nicht frei denken kannst, dass du ein Bewusstsein entwickelst? Aber das ist mir dann... Das kann man auch anders machen.
Oder? Das kann man anders machen, ja. Also ich sehe das sehr ähnlich. Mir fehlt ab dem Moment, wo die von David sozusagen mitgenommen werden, so eine Art Besprechungsszene oder so eine Art Überblick, wo die sich eigentlich befinden. Weil normalerweise würdest du ja zeigen, die kommen dann dahin in diese Katakomben und dann würden die erstmal gucken, wer ist da, was ist überhaupt passiert, wer ist verletzt, wir sichern uns vielleicht mal ab, wo sind wir denn hier überhaupt? Man hat doch überhaupt kein Gefühl für Orte. Man weiß überhaupt nicht, wo ist was, wo ist denn dieses Labor von David? Ist das da irgendwie frei zugänglich? Würde man nicht normalerweise mit dem erstmal so, also irgendwie ein Gespräch führen? So, also ich hab total den Überblick verloren, wer wie wo noch ist. Was ist mit den Figuren überhaupt? Also auch da, ich meine,
wer ist überhaupt die Hauptfigur, außer jetzt David auch?
Ja, ne? Genau. Und was ist jetzt auch mit den Figuren, die da trauern? Also was ist mit Loeb, also mit Demian Bashir? Wie reagiert irgendwie, also würden sich Daniels und Oram nicht irgendwie dann nochmal besprechen, warum laufen die alleine rum? So, das ist so, der Film hat überhaupt keine Struktur.
Wie ein dummer Slasher-Film auch, ne?
Ja, aber auch was du eben gesagt hast, man weiß auch gar nicht, wo führt das denn jetzt hin? Also klar, die wollen irgendwie wieder den Kontakt aufnehmen zu Tennessee, der da noch um den Himmel rumfliegt.
Und mir geht dieser Trope mit dem Sturm, das geht mir so auf den Sack. Das ist so ein billiges Mittel im Skript. Das ist immer so mega convenient, dann ein Sturm kommt, der dann irgendwas verhindert. Das hatten wir in Prometheus schon. Und jetzt hast du es hier wieder. Das ist doch billig,
ja,
oder?
Ja, wie im Slasher-Film. Ah, kein Handyempfang. So, ja, klar, es ist der Handyempfang, der kaputt ist. Im Grunde nur als Science-Fiction-Form. Aber
da macht man es sich echt zu leicht, so.
Ja, und es ist so, ich finde auch dieses...
Und vor allem der Sturm, der hat ja überhaupt keine Bewandtnis. Der hat überhaupt keine Bewandtnis. Weil der Tennessee dann einfach sagt so... Also hier die Kelly Hernandez sagt ja, nein, du kannst unser Leben und das Leben der Kolonisten nicht gefährden. Du fliegst jetzt nicht durch den Sturm. Ja, gut. Na nee, hast recht. 10 Minuten später, nee, wir fliegen jetzt doch durch. Und, macht das irgendwas? Nö. Die kommen halt einfach an. Keinerlei Verluste, sonst dergleichen. Also da war dieser Solarsturm vorher. Mhm. Ja, deutlich schlimmer. Und das ist doch dann, da fragt man sich doch wirklich, warum haben die das damit eingebaut? Nur um halt die Zeit zu stretchen?
Denke ich mal.
Das ist doch, das ist billig und nee.
Ja, es ist auch irgendwie, wenn man da die ganzen Leute dann da vor Ort hat, irgendwie müsste ja, also man erwartet ja irgendwie, dass dann Zwietracht gesät wird zwischen denen oder irgendwas zwischen denen passiert, weil alle Sachen, die danach passieren, passieren auch so ein bisschen zufällig. Also es baut irgendwie auch nichts aufeinander auf. Es gibt überhaupt gar keinen Spannungsaufbau. Dann kommt diese Szene zwischen David und Walter, die jetzt auch irgendwie, hatte ich auch ein bisschen besser in Erinnerung, ehrlich gesagt, beide Figuren. Das ist schade auch, weil eigentlich auch interessantes Konzept. Aber es wird auch viel zu wenig Zeit eingeräumt. Und dann ist ja sowieso so ein bisschen unklar, was genau David da eigentlich, also hat er jetzt den Xenomorph da entwickelt oder hat er den rekonstruiert, remanufactured? Ist nicht so ganz klar.
Also ich würde das schon ganz klar so sehen, dass David der Erschaffer des Xenomorphs ist.
Ja, aber die gab es ja in Prometheus ja dann quasi auch schon vorher, ne? Also es gibt ja halt diese.
Ja, aber nicht in der Form. Nicht in der Form, wie wir den am Ende sehen, wie wir ihn aus Alien von 1979 kennen.
Ja.
Und der entsteht ja nur, der sieht ja nur so aus, wenn er sich mit einem von Facehugger, wenn ein Facehugger das Embryo in einen Menschen legt, einen Menschen als Wirt hat, dann sieht der Xenomorph ja so aus.
Ist das bestätigt worden eigentlich mal? Also ich habe mich da jetzt nicht so reingelesen, aber es wäre irgendwie interessant
zu wissen. Ahnung.
Ist das jetzt tatsächlich so oder war das noch irgendwie, ein dritter Teil hätte da noch irgendwie mehr Aufklärung gegeben? Keine Ahnung, ist auch irgendwie so ein bisschen belanglos, weil dann diese ganze Szenerie mit dem mit dem Captain, das ist ja eigentlich so die allerschlimmste Szene, der irgendwie wirklich der allerdümmste Mensch der Welt ist, weil David ja noch shadiger wird als ohnehin vorher schon. Und seine Reaktion, wie dann der Neomorph erschossen wird, da müssen ja alle Alarmglocken schrillen. Und einfach, ja, schauen Sie mal in dieses Ei. Also man muss echt fast lachen. Das, ja. So. Und man dachte ja auch, ja, irgendwie gibt es irgendwie jetzt ein Payoff wegen dieser Glaubensgeschichte von dem Captain. Passiert da irgendwas? Ja. Also ich meine...
Ja, nix, gar nix. Nee. Ich meine, er hätte ihn auch einfach fesseln können oder sonst was und dann hätte er ihn dann vor so einem Ei platzieren können, wie die das in Alien Resurrection gemacht haben. Einfach nur ihn als Wirt zu benutzen. Aber es ist... Ja, und ich meine, ich finde die Szene, wie der Chestburster dann da rauskommt und David dann so die Arme so breit macht und der Chestburster das so nachmacht, ihn so quasi so als Papa sieht... Das fand ich, also inszenatorisch sah das schon ziemlich schick aus. Wie noch der Chestburster sah da sehr schick aus. Mhm. Aber der Weg dahin, das hätte man halt auch einfach anders lösen müssen. Weil ich finde, dieses Labor, was David sich da gebastelt hat und so, das hat ja inszenatorisch und optisch ja schon Anreize, das sieht ja schon ganz spannend aus, das so mal nachzuverfolgen, wie ist so die Evolution, was kam noch raus und so, das hat ja so ein bisschen wie bei Alien Resurrection mit den Klonen so ein bisschen, hatte ich da so einen Querverweis gesehen. Aber es wird halt so wenig draus gemacht, weil das auch so ein spannender Raum ist, so ein spannendes Setpiece, wo im Hintergrund, ich habe auch in dem Making-of gesehen, wie viel Mühe sich da gegeben wurde und es wird halt so verschwendet, weil du halt irgendwie nichts davon siehst, so wirklich. Auch wie die Facehugger sich so entwickelt haben.
Ja.
In den verschiedenen Stadien. Und wenn du halt dann schon diese Entscheidung triffst und das ist ja eine der dümmsten, also der dümmsten würde ich jetzt nicht sagen, aber eine der, wo man sich als Alien-Fan fragt, das wollte ich nie wissen. Wer die Xenomorphs erschaffen hat, dass jetzt ein Android diesen perfekten Organismus, er sagt es ja auch noch, erschaffen hat, das wollte ich wirklich nicht wissen. Also das nimmt ja wirklich jedwedes Mysterium um eins der tollsten Kinomonster aller Zeiten so ein bisschen. Das irgendwie, als das so im Wagen damals war, und man weiß ja immer noch nicht so richtig, wie eine Queen entsteht, wie entsteht so ein Royal Facehugger.
Ja.
Also wir haben jetzt fast alle, eigentlich alle Filme gesehen und wissen es immer noch nicht so wirklich. Ich fand es einfach nur, ich habe mich im Kino wirklich geärgert, als diese Szene kam und man gesehen hat, oh Gott, David hat das alles von langer Hand geplant. Nur weil er so ein, ich meine, dieses Thema hat man ja wirklich auch schon oft genug gehabt, diesen Gottkomplex. Und dass er unbedingt eine eigene Spezies kreieren möchte und sich über seinen Erschaffer stellen möchte. Also dieses Thema wird ja immer häufiger gespielt, jetzt auch durch die KI, die ja immer rasanteren Fortschritt macht. Und das ist ja immer noch ein spannendes Thema. Und man kann das auch bestimmt spannend verkaufen. Aber da, es ist auch wieder so vage. Es ist so, man hat das Gefühl, der Film weiß nicht so richtig, was er genau erzählen möchte auch. Also wo er jetzt genau den Fokus drauf setzt, was ist das Kernthema des Films? Das kann ich dir nicht sagen.
Mhm.
Kannst du mir das sagen?
Nein, also ich könnte es auch nicht hundertprozentig sagen. Es ist halt auch wieder dieses Schöpfung, es ist ein Gottkomplex. Ich finde auch, es wird ja auch was Religiöses angedeutet, wie in dem Namen auch schon, aber irgendwie wird nicht so richtig auserzählt. Aber das Hauptproblem, was ich eigentlich habe, ist, dass es fast gar nicht spannend ist. Also ich meine, es ist von Anfang an klar, dass David irgendwie kein guter Roboter ist. Und es wäre doch irgendwie viel besser gewesen, wenn man zumindest das Gefühl hätte, dass die irgendwie so in Sicherheit oder ja, so in Sicherheit sind, wo sie da sind, oder dass David zumindest einen Anschein erwecken möchte. Weil dann hätte auch dieses Labor.
Dann funktioniert doch der Twist am Ende mit dem Walter, dieser Switcheroo. Dann funktioniert der Twist auch.
Ja.
Das wäre dann ein Schlag in die Magengrube, aber du weißt ja von Anfang an, dass David böse ist. Also, dass er schlechte Absichten hat.
Ja, und dann auch dieses Labor, was dann kommt. Ne? Klar, irgendwie weiß man ab dem Moment, wo er sagt, ja, die ist tot, dass der irgendwas mit der gemacht hat, mit der Shaw. Ich meine, du siehst es ja auch in dieser, wie ich finde, ziemlich beschissenen Rückblende. Was so merkwürdig ist, weil du hast in keinem anderen Film, korrigier mich, wenn ich mich irre, eine Rückblende. Also so ein richtig filmisches Film, so ein Filmelement, wo er dann da runterkommt und die da alle auslöscht. Das hat mir auch irgendwie gar nichts gegeben, weil Das sieht halt so, es ist halt wie so eine Computer-Videospiel-Zwischensequenz.
So eine Cinematic.
So, wie da steht. Ja, eine Cinematic, genau. Und,
ja.
Ja, das macht auch nichts mit mir. Ich weiß nicht, wer die sind. Ich weiß nicht genau.
Der ganze Film macht halt, und ja, das ist
macht,
ja das Problem.
Der Film macht nichts mit einem.
Du musst ja mit, woraus entsteht Spannung? Du musst mit den Figuren mitfiebern.
Ja.
Du musst die Figuren ins Herz schließen und sagen, boah, bitte, ich möchte nicht, dass der ins Gras beißt. Aber die sind dir da so scheißegal.
Ich meine, überleg mal, nur so als Gedankenexperiment. Du hast zwischen Daniels, wir haben auch über Daniels, ne, die erwähnen wir auch gar nicht, weil die nichts, keine Eigenschaft hat, außer eine schlimme Frisur. Wir haben, überleg mal, du hättest wirklich so eine Beziehung mit zwischen Walter und Daniels wie jetzt in Romulus. Zwischen der Hauptdarstellerin und ihrem Androiden. Also nicht ganz so, aber Walter beschützt sie. Die haben irgendwie fast schon wie so einen menschlichen, eine menschliche Bindung zueinander. Und am Ende ist es tatsächlich Walter, also David geht kaputt, wie auch immer. Und am Ende ist es Walter, der das Werk von David zu Ende führt. Und er sagt dann, oder der sagt dann, der dann zu Daniels sagt so, was Walter quasi mit Shaw gemacht hat, hier, du bist meine Muse, ich bin überzeugt, mit dir werde ich das weiter fortführen, was David gemacht hat. Keine Ahnung jetzt, aber das hätte ja irgendwas, so, ne, dann, wenn die irgendwie eine Beziehung hätten, weil dann wäre alles, dann stände viel mehr auf dem Spiel und dann wäre es auch krass, wenn er ihn wirklich überzeugen kann. Aber so ist.
Ja, aber was Alien ja auch ausgezeichnet war ja auch eine gewisse Kontinuität mit Alan Ripley. Ich meine, du hattest eine Figur, die über 4 Filme lang die Hauptprotagonistin war, mit der du mitgefiebert hast, die sich entwickelt hat. Und du hast mit Elizabeth Shaw keine Alan Ripley etabliert, aber eine Figur, mit der man sympathisieren kann. Und da ist ja schon der erste Fehler. Warum nimmst du die raus? Hm. Dann bringst du mit der Daniels jemand rein, die auch optisch der Ripley ja sehr, sehr nah empfunden ist. Wo ich mir auch wieder dachte so, oh Gott, Leute, ey. Da muss wieder irgendein Producer gesagt haben, so, jetzt macht der mal so einen Kurzhaarschnitt, zieh den Tanktop an. Ah, da werden die Leute denken, das ist die neue Ripley. Und ich einfach denke so, Alter.
Aber die aber ey, auch der, oh. Ich finde aber auch der Shaw irgendwie recht ähnlich ist. Also so vom Phänotyp her. Ja, ich finde, die sind schon irgendwie die Shaw, so dunkel. Also, ne, so
aber ich hätte so viel besser gefunden, wenn die Alter mitgespielt hätte. Weil
natürlich.
Und ich meine, Romulus hast du ja schon wieder eine neue Hauptprotagonistin.
Ja, oder macht zumindest was mit der Shaw, dass die zumindest im Film ein bisschen vorkommt. Und dann meinetwegen stirbt. So, ist ja okay, kann man ja machen. Aber irgendwie, dass die gar nicht vorhanden ist und da nur aufgeklappt rumliegt.
So unglaublich dumme Entscheidung. Ja. Weil ich finde es halt auch so schade. Ich finde das Ende war ja auch wieder, das hat ja auch wieder was Spannendes aufgemacht.
Ja.
Und wir werden nie erfahren, was mit David passiert. Also da gehe ich mal wirklich stark von aus.
Ja,
das war ja als Trilogie von Ridley Scott angelegt. Und da der Film so Flop, ja, man könnte schon sagen, kleiner Flop ist er schon gewesen, ne? Mhm. Dann haben die Produzenten ja gesagt, nee, lasse mal. Vielleicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, was das noch bestätigt ist, ich glaube nächstes Jahr, ja Alien Earth, die erste Alien-Serie. Vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Michael Fassbender für eine Serie bekommen.
Vielleicht schaut er mal in einem Cameo oder sowas vorbei. Oder es wird in einem Nebensatz gesagt, ach, das ist ja wie damals, als David das und das gemacht hat. So. Wie auch immer, kann auch sein, ne? Kostet ja nichts, Namen zu nennen. Aber wo du jetzt gerade das Ende erwähnt hast, der Film hat ja ein ganz merkwürdiges Übergewicht am Ende. Also der hat ja das eigentliche Ende oder der letzte Akt ist ja wie ein eigener kleiner Alien-Kurzfilm. Und das, ich meine, alle Alien-Filme haben das ja immer so, dass am Ende das vermeintlich besiegte Alien nochmal kommt. Aber hier ist es wirklich so ganz dran geflanscht, finde ich. Weil du hast ja schon einen Kampf mit dem Xenomorph auf dem Schiff, der dann, wie ich finde, auch ganz nett in dieser Kranklaue da zerdrückt wird. Und das ist eigentlich irgendwie spektakulär genug. Und dann hast du aber noch diesen Akt,
aber ich,
im
ich
wahrsten
musste,
Sinne
ich
des Wortes.
Ganz kurz, ja. Ganz kurz unterbrechen, aber ich musste bei dieser Action-Szene, ich fand sie nicht gut inszeniert, ich musste an irgendeinen generischen Marvel-Film denken. Ja, auf dieser Plattform.
Das ist halt dieses Raumschiff oder irgendwas, was so kippt, ne? So in der Luft. Und ich fand, die war eigentlich schon zu groß, um dann danach nochmal so ein Fass aufzumachen. Also bei mich hat der Schlussteil, ja, ne? Ich habe mich damals im Kino so ein bisschen genervt und jetzt beim Gucken auch nochmal, weil irgendwie so, es ist ja, man riecht ja meilenweit, dass Walter nicht Walter ist. Also das ist, dadurch, dass du nicht siehst, also dieses Messer gezogen, du siehst nicht, wie der Kopf eingekloppt wird von David. Und es ist ganz klar. Aber okay, vielleicht gibt es Leute, die das nicht merken. Aber so dieser ganze Schlusspart, der dann wirklich zum Slasher-Film wird mit dieser komischen Duschszene, der ist so ein Anhängsel. Und das ist, der wirkt so richtig wie, ja, Ridley, also da muss ein bisschen mehr Alien noch. Das war zu wenig bei Prometheus mit dem Tentakel. So, und das, also auf mich wirkt es so wie, das ist nochmal so eine Entscheidung. Da muss
das Studio dann nochmal interveniert
hat. Ja, irgendwie, klar. Da muss jetzt richtig nochmal Alien, nochmal einer rausgehauen werden. Und wie gesagt, vorher gab es schon so eine Szene am Ende, die ist okay, finde ich, da, wo sie dann das Alien da rausschiebt mit dem komischen Bagger.
Ja, findest du nicht auch, dass der Xenomorph irgendwie hier viel insektenartiger aussieht?
Ist so schlank, ne? Also der ist irgendwie so, ja, so ein Grashüpfer.
Ja, genau. Ja, so ein bisschen. Also
die Beine.
Weil man
so
sieht, normalerweise sieht man die Aliens auch nie im Tageslicht. Das sieht doch irgendwie, das macht die ein bisschen weniger sexy, muss ich sagen. Und wir sehen ja auch hier wieder, wie in Alien 3, eine POV vom Xenomorph. Und da habe ich mich auch gefragt,
ja,
wo ist jetzt genau der Mehrwert da drin? Weil ja, ich dachte immer, die Aliens sehen nichts. Die haben ja keine Augen.
Ja.
Weißt du?
Gut, wenn man bei Alien Isolation sieht der einen auch, wenn man über einen Stuhl drüber guckt. Ich weiß es nicht, ob die...
Ja, der ist so Sensorik oder irgendwas. Ja. Auf jeden Fall, der wird dann ja irgendwie orten können. Aber der sieht ja richtig gut hier.
Ja.
Aber ja, die Duschszene finde ich trotzdem, auch wenn die super vorhersehbar ist, finde ich die...
Aber warte mal. Ist das vielleicht ein Xenomorph? Ja. Entschuldigung, das war... Ja, wegen Sehen. Ein Xenomorph.
Warum?
Nein, aber du fandest die Duschszene, fandst du okay? Ich fand die so... Auch ein bisschen, also irgendwie, dass sie da, ich meine, das ist so ein Trope, auch hier so Slasher-Ding kann man machen, aber die kommen da, entkommen da in
total
letzter Sekunde.
Aber ich finde, die war gut inszeniert, die sah gut aus.
Ja, okay, und dann kriegt er, aber dann hat er da, ich musste ein bisschen die Augen verdrehen damals, wo dann der Schwanneck von dem Alien so, so hochkommt.
Ja, das ist albern, aber der Kill ist schon ganz gut.
Ja, der durch die Scheibe, das stimmt. Das ist schon okay.
Der ist schon recht fies, das muss ich schon sagen.
Das ist ja auch okay inszeniert. Es ist nur irgendwie so ein, es ist zu lang und irgendwie an der falschen Stelle und zu viel und ja.
Jetzt haben wir bei Prometheus über die Musik gesprochen? Ja, doch, haben wir, ne?
Ja.
Ja, was würdest du zu der Musik sagen?
Mir ging es hier wie bei Prometheus, nur dass ich habe diesmal echt versucht, auch mehr drauf zu achten, weil Musik geht bei mir manchmal so ein bisschen da rein, da raus, wenn sie nicht so prägnant ist. Die hatte ja wirklich sehr viel Alien-Thema-Anleihen, ne? Also dieses Alien-Thema wird ziemlich häufig angedeutet.
Auf jeden Fall in der ersten Hälfte, ja.
Ja, und ich glaube auch dann am Ende, wenn, ich glaube in dem Labor von David kommt es dann auch nochmal.
Aber ich mag das, ich fand das eine gute Entscheidung. Also ich weiß damals im Kino, also auf der großen Breitbildleinwand, als du dann die Covenant gesehen hast und dann kommt das Alien-Thema von Jerry Goldsmith, da war ich wieder dabei. Da muss ich sagen, ach geil. Das funktioniert, also dieser Kontrast funktioniert halt immer noch unheimlich gut. Ich finde diese Melodie im Weltraum, das ist einfach, es hat so seinen eigenen Charakter. Normalerweise ist es, finde ich, das ein bisschen schwierig, wenn man das so zitiert, aber hier fand ich es okay. Was ich sehr komisch fand, warum spielt David den Main-Title von Prometheus auf der Flöte? Ist dir das aufgefallen? Ach,
okay. Ich dachte die ganze Zeit, das kenne ich. Warum kenne ich das? Was ist denn das? Ich dachte, das ist das irgendein Klassiker. Aber ist es der Main-Title?
Ja, total Meta.
Ja.
Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Hat der David mit dem Komponisten, nee, mit dem Mark Streitenfeld einen kurzen Schnack gehabt oder so?
Der hat das Fingering gemacht vielleicht.
Möglich.
Aber ansonsten ist bei der Musik jetzt nichts so groß hängen geblieben. Mal wieder meine Aussage, weder positiv noch negativ jetzt irgendwie.
Ja, was ich noch ganz gut fand, war, dass das Thema von Jerry Goldsmith dann so ein bisschen abgewandelt wurde. Das hat gepasst. Es hat gut gepasst. Ich fand die Musik von Prometheus ja auch gar nicht so schlecht, aber die hat einen ganz anderen Ansatz. Ne, die ist irgendwie viel größer. Ja. Und hier ist es eher so, ja, so eher atmosphärisch, die Musik, wie es auch eigentlich zu jedem Alien-Film passen sollte, dass sie einfach nur zur Atmosphäre, so finde ich, so beiträgt. Und nicht so im Vordergrund spielt.
Ich meine auch, dass die so ein bisschen mehr diesen Horror, den der Film jetzt doch ein bisschen mehr ausstrahlt, unterstützt. Also ein bisschen so, gerade in der Szene, wenn die, wo dann der Neomorph aus dem Rücken kommt und so, das war schon, also da dreht die dann ganz gut auf, finde ich. Also so dieser Stresslevel auch. Okay.
Passabel,
also, ja.
Ich habe mal geguckt, Jed Kürzel ist auch irgendwie Musiker hauptberuflich, der hat ja die Filmmusik gemacht. So viel hat er auch danach nicht mehr gemacht.
Okay.
Vielleicht haben sie keinen besseren Komponisten gefunden, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung.
Ja, Kamera und Look, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen, oder?
Wie gesagt, ich finde so gerade der Einstieg, erste Hälfte, wahnsinnig spannend. Also ich mag den Look von dem Planeten, ne? Also dieses, der so ein bisschen geerdet ist, aber so Elemente hat, die so ein bisschen nach Sci-Fi, nach übernatürlicher Vegetation und so aussieht. Das fand ich schön. Ich finde
die großen Bäume da, ja.
Die Bäume, genau, das sieht irgendwie, macht total Spaß. Einfach dieses durch die Wege. Das ist so ein bisschen, weil das hat man auch nicht so oft in der Reihe, ne? Dass du so dieser Gang durch richtige Vegetation. Ich weiß gar nicht, ob es das vorher in irgendeinem Teil mal gibt, weil es ist ja doch viel in Raumschiffen und Gebäuden, ne? Und hier hat man wirklich mal so ein bisschen
das stimmt,
Terrain.
Ja.
So, das fand ich schön. Ich finde in der diesen Ruinen da, das Labor sieht schick aus, aber es ist alles nicht so definiert. Wie gesagt, da fehlt mir auch die Räumlichkeit. Und ich finde auch eigentlich ist dieses Feld da mit den ganzen Toten, ja gut, Ingenieure sind es ja nicht, mit den ganzen verarschten Ingenieurswesen, wie auch immer, das ist so ein bisschen verschenkt, weil das eigentlich ein cooles Bild ist, aber da hätte man ein bisschen mehr oder öfter oder anders noch was zeigen können. Aber ich finde halt in den Raumschiffen, das sieht schon immer noch ziemlich geil aus. Also auch so dieser Hangar quasi, wo dann die ganzen eingefrorenen oder schlafenden Zivilisten hängen, Kolonisten, das ist auch cool. Das ist ein tolles Bild.
Mhm. Ja. Also optisch kann man dem Film wirklich auch wieder nichts vorwerfen. Ich finde,
ja, man sieht, ich finde die Aliens waren irgendwie, also finde ich sowohl das finale Alien, haben wir gerade schon gesagt, als auch die Chestburster, die haben mir schon mal besser gefallen. Da finde ich, kommt irgendwie, die wirkten künstlich oder die nicht so ganz überzeugend.
Waren die in Romulus besser, das muss man schon sagen.
Ja, da war Romulus ja wirklich stark, also was das Puppet-Design und so angeht. Bis auf den Ash halt.
Ja, dann bleibt noch die offene Frage, bevor wir hier unsere Shots vergeben. Was würdest du sagen, hat der Film dem Franchise für neue Impulse gegeben oder hat er dem überhaupt neue Impulse gegeben?
Es ist schwer zu sagen. Es ist irgendwie das ganz der Schluss des Films, der ist ja noch mal stark. So, dieser Gedanke, ne, okay, du hast jetzt einen David, was macht er jetzt, ne? Mit dieser riesigen Spielwiese, die er sich da jetzt quasi aufgebaut hat am Schluss. Es ist schon fast schade, eigentlich nicht zu wissen oder niemals zu sehen, was passiert wäre. Aber es ist nicht so, dass ich, wenn ich jetzt die alten Filme gucke, irgendwie dran denke, so, ah ja, bei Prometheus oder bei Covenant, da ist ja das und das passiert. Deswegen blicke ich jetzt vollkommen anders auf den Ingenieur und den Space Jockey und das Alien als an sich, als Monster. Dementsprechend so richtig viel haben mir die beiden Filme nicht gegeben. Also, dass ich jetzt irgendwie auf das Franchise irgendwie anders blicke. Ja, es ist ein bisschen traurig eigentlich. Aber ich denke auch an diese beiden Filme eigentlich am wenigsten, was das Franchise angeht. Also, das habe ich beim letzten Mal gesagt, bei der Prometheus Retrospektive, ich verspüre auch nie den Wunsch nach diesen Filmen. So die ersten drei, das siehst du wahrscheinlich ein bisschen anders, aber so die ersten drei, die kann ich mir regelmäßig geben. Die beiden Filme, ich weiß nicht, ob ich mir die nochmal irgendwie anschauen werde in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Gibt es irgendwas, was bei dir, wo du sagst so, ja, also diese Betrachtung oder diesen Aspekt, den Ridley Scott jetzt da beleuchtet hat, der bringt mich weiter oder der verändert irgendwas im Franchise?
Ich fand ja die Idee mit den Konstrukteuren, oder die Frage, wer sind denn unsere Erschaffer oder hatten wir überhaupt einen Erschaffer? Das fand ich total spannend an Prometheus, das Thema so aufzumachen. Und die Ingenieure spielen ja überhaupt keine Rolle mehr. Also ich fand, das war wirklich, das waren ja ganz spannende Figuren. Und deswegen finde ich, gibt der Film überhaupt keine neuen Impulse oder gibt dem großen Ganzen gar nichts Neues hinzu eigentlich. Bis auf das fiese Ende, was einen super unbefriedigt zurücklässt, weil vor allen Dingen man ja jetzt auch mehr oder weniger sicher weiß, dass es nie einen dritten Teil gibt. Und damals, als man den 2017 gesehen hat, dachte man ja, oh krass, jetzt bin ich aber mal gespannt, was dann jetzt im letzten Teil passiert. Ja, ist nicht. Ja. Deswegen ist der Film halt eigentlich überflüssig. In Prometheus auch, weil es keinen Abschluss gibt. Es gibt keinen Abschluss. Mhm. Und wenn das der Abschluss ist, dann ist er halt super unbefriedigend.
Ich finde, Covenant wirkt auch wirklich wie so ein typischer zweiter Teil. Das hatten wir auch schon öfter mal in so Besprechungen, Retrospektiven. Das ist so das Empire Strikes Back, nicht qualitativ, ne? Aber das Empire Strikes Back, was so die Stimmung angeht, die Düsternis, wie es endet, ne, mit diesem Cliffhanger. Und eigentlich, wir haben ja auch nie gesehen, was mit Walter passiert. Ne, auch da, wir wissen nicht, hat er den jetzt zerlegt? Käme der noch mal wieder vielleicht sogar in einem dritten Teil? Weil eigentlich mal erwartet oder man hofft ja darauf, dass David im dritten Teil auf die Fresse kriegt. So, ne, dass alles irgendwie gut wird, wie auch immer. Und eigentlich so ein bisschen halt überflüssig. Und leider auch, es wäre vielleicht auch schlauer gewesen.
Oder halt
zu
die
sagen,
Brücke zu Alien schlagen. Man muss ja irgendwie auch die Brücke zu Alien von 1979 schlagen. Und auch hätte der Film, der dritte Teil, das gemacht.
Ja, das wäre ich immer von ausgegangen, aber. Vielleicht wäre es einfach schlauer gewesen zu sagen, hey, wir machen eine komplett neue Filmreihe, die gar nichts mit Alien zu tun hat, sondern wirklich das Thema Schöpfung, Erschaffer, Menschwerdung, Gottkomplex, das ist ja alles irgendwie, liegt ja alles da, meinetwegen dann auch mit irgendwelchen Viechern, die aus Menschen rauskommen. Aber vielleicht wäre es einfach besser gewesen, wenn man gesagt hätte, man macht was komplett Frisches und hat eben nicht diese Fesseln, die man sich selbst auferlegt, indem es unbedingt in dieses Universum irgendwie gepackt werden muss. Weil, wie du schon gesagt hast, dieses Thema mit den Ingenieuren, mit diesem, wer hat mich erschaffen, ich möchte meinem Schöpfer gegenübertreten und der lehnt mich ab, ist spannend. Aber man merkt halt irgendwie gerade jetzt bei Covenant, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, dieses Alien-Hemd oder Alien-Leibchen, was drüber gestülpt werden muss, haben die sich keinen Gefallen getan. Und ja, und es ist leider, und das ist halt einfach das größte Problem, es ist einfach kein guter Film.
Nee. Und da können wir unsere Shots vergeben. Ich mach's kurz und knackig und ich muss sagen, es ist der schlechteste Alien der Reihe. Es sind ja für uns 6 an der Zahl, die Alien vs. Predator zählen wir nicht dazu. Nee, sorry, 7 sind es an der Zahl mit Alien Romulus. Alien Covenant bekommt von mir 5 von 10 Shots.
Mhm. Also er bekommt nicht mehr als 5. Ich liebäugel sogar mit einer 4. Weil der, ich hatte wirklich so die Hoffnung beim Gucken, vielleicht überrascht der. Aber ich würde auch sagen, es ist der schlechteste. Haben wir schon mal einem Film eine 4 gegeben? Ich glaube, Ghostbusters habe ich eine 4 gegeben, ne? Oder war das sogar 3?
Ich glaube, du hast sogar eine 3 gegeben oder so.
Eine 3.
Frozen, ne? Empire.
Ja, ja, klar, ja. nee, ich gebe dem eine 4. Also bei den eklatanten Drehbuchschwächen und ja, das ist, es ist einfach kein guter Film. Heute sind wir mal böse. zum Abschied. Aber wir haben ja noch einen Joker in der Hinterhand, um hoffentlich positiv aus dem ganzen Alien-Kosmos austreten zu können.
Genau. Und da wurde ja vor kurzem, vor ein paar Wochen, sehr zu unserem Erfreuen ein zweiter Teil bestätigt, der dann in Zukunft rauskommt. Allerdings auf PC und Konsole und nicht in die Kinos. Was das ist, werdet ihr wahrscheinlich erraten, aber um es zu erfahren, müsst ihr uns weiter zuhören. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir machen jetzt ein Schleifchen um die Alien-Filmreihe.
Es sei denn, irgendwie, wir werden gecancelt und es gibt keine Fortsetzung, dann müsst ihr jetzt damit leben, mit diesen offenen Fragen im Stil von Covenant.
Das kann natürlich
aber
sein.
Aber gehen wir mal davon aus, dass diese letzte Frage, um was es sich handelt, erfolgreich beantwortet wird und wir keine Mystery Box ungeöffnet stehen lassen.
Ganz genau. Und da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.